Gut, Frau Barmann, wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt. Wir begrüßen Herrn Simniuk erneut, diesmal zum Thema BCUCC.
Ja, ich melde mich zurück. Es soll um die Business Combinations Under Common Control gehen und da grundsätzlich über einen kleinen Überblick über den aktuellen Stand der Diskussionen, hauptsächlich beim IASB, und natürlich auch nochmal ein kleiner Blick in die Historie von dem, was hier beim DRSC damit bisher gemacht wurde. Grundsätzlich ist es ja so, dass das Thema beim IASB in einem Forschungsprojekt gerade sehr, sehr regelmäßig und sehr intensiv erörtert wird und dass dessen Inhalt jetzt ja einfach auch ganz kurz nochmal umrissen werden soll. Ausgangsbasis für die ganzen Fragestellungen zu BCUCC ist ja die Tatsache, dass es halt keine spezifischen Bilanzierungsregeln dafür gibt. In der Praxis gibt es halt eine Diversity in Practice, zumindest jetzt mal in der IFRS-Welt, über die ich jetzt erstmal spreche, weil diese halt explizit aus dem Anwendungsbereich von IFRS 3 ausgenommen sind und halt auch keine anderweitigen Regelungen derartig bestehen. Das hat dazu geführt, dass das Thema immer mal wieder dem IASB nahegelegt wurde, über die Agenda-Konsultation, dass man sich doch damit zu befassen hätte. Und in letzter Zeit wurde das Thema dann auch intensiviert und man hatte damit begonnen, erstmal den Anwendungsbereich, also den Scope der zu treffenden Regelungen zu erörtern und darüber hinaus dann natürlich auch noch die Bewertungsmethoden und dann halt bei vorliegen mehrere Bewertungsmethoden dann die Auswahl einer geeigneten oder gegebenenfalls mehrere. Beim Scope wurde das auch relativ lange erörtert. Da war beispielsweise eine der Fragestellungen, ob ein Fokus auf die Vorbereitung eines Börsengangs gelegt werden sollte oder wie entscheidend das Vorliegen von NCIs ist, also Non-Controlling Interests an dem empfangenen Unternehmen. Letztendlich hat man sich aber dafür entschieden, keine Priorisierung derartiger Natur vorzunehmen, sondern grundsätzlich alle Transaktionen erstmal im Scope zu belassen, sodass halt auch alle Transaktionen und Fallgestaltungen halt zu thematisieren sind, dann in einem Diskussionspapier, welches im ersten Halbjahr 2020 erwartet wird. Der Fokus liegt grundsätzlich auf den Informationsbedürfnissen der primären Nutzer der Finanzberichterstattung des empfangenden Unternehmens. Und ich hatte Ihnen grundsätzlich nochmal zu dem allen auch einen Foliensatz aus dem IFRS-Fachausschuss mit angehängt. Den sollen wir hier, glaube ich, im Detail gar nicht durchgehen. Aber wenn Sie da halt nochmal auf Folie 4 zum Beispiel blicken, da sieht man halt, dass es um die Receiving Entity, also das empfangende Unternehmen geht. Und wenn wir jetzt diese Gedanken dann mal irgendwie auf die HGB-Welt übertragen, würden wir uns ja faktisch in einem Teilkonzernabschluss nach HGB befinden. Und das sollte man vielleicht vor Augen haben, wenn man sich dann später mal um die Tragweite dieser Diskussion nach HGB oder um die wirkliche Anwendungshäufigkeit beschäftigt oder diese halt als fraglich ansieht. Ansonsten ist es natürlich so, dass immer diskutiert wird, welche Bewertungsansätze können genutzt werden. Grundsätzlich gibt es da immer drei Ideen, historische Kosten, Anschaffungskosten bzw. Buchwertfortführung und die Erwerbsmethode im Sinne von IFRS 3. Man hat sich dann beim IASB dafür entschieden, die Erwerbsmethode nach IFRS 3 als Ausgangsbasis für die weiteren Überlegungen zu nehmen. Einerseits, weil diese Methode halt klar beschrieben ist in den IFRS, gemeinhin akzeptiert und verstanden und deswegen halt als gute Ausgangsmethode erstmal erachtet wird und dass jetzt vielmehr eine Abschichtung dann vorgenommen wird, welche Konstellationen oder Fallgestaltungen denkbar sind, wo eine Erwerbsmethode halt nicht diejenige ist, die die besten Informationen liefert oder aber vielleicht zwar die besten Informationen liefert, diese aber nur zu überhöhten Kosten liefern kann. Das sind so die Gedanken, die da betrachtet werden. Und jetzt beim IASB auch noch nicht so wahnsinnig weit fortgeschritten sind, wäre meine persönliche Einschätzung, insbesondere diese Abschätzung der Frage, in welchen Fällen ist es anwendbar und in welchen Fällen ist es gegebenenfalls anders zu handhaben, die ist halt sehr diffizil. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, da gibt es dann dementsprechend natürlich auch unterschiedliche Methoden, sich dem Thema zu nähern, quantitativer Art, qualitativer Art, also beispielsweise, wie hoch ist der Anteil von NCIs wirklich oder sind die NCIs vielleicht sogar alles Related Parties und haben somit auch wieder einen anderen Geschmack. Da sind halt verschiedene Konstellationen denkbar und darüber unterhält man sich dann jetzt immer noch. Wie gesagt, das Ziel ist letztendlich im ersten Halbjahr 2020 ein Diskussionspapier zu veröffentlichen und zur Kommentierung zu stellen. Und das ist dann halt auch die Basis, wo wir dann natürlich als DLC hauptsächlich natürlich durch den IFRS-Fachausschuss dann dazu Stellung beziehen werden oder wollen. Gleichwohl der IFRS-Fachausschuss auch angemerkt hatte, dass das natürlich ein Thema ist, was grundsätzlich beide Welten betrifft und dass man das deswegen ja auch unter Umständen mal gemeinsam diskutieren könnte. Und so, dass diese Anregung halt auch immer noch mit im Hinterkopf ist und im Raume steht. Was man sonst noch kurz sagen kann, ist, dass EFRAG bei den ganzen Themen natürlich auch beteiligt ist. Es war so, dass sie mal in 2011 ein Diskussionspapier veröffentlicht haben. Da haben sie auch verschiedene Themenbereiche mit angeschnitten, die relevant sind. Letztendlich ist aber aus dem Diskussionspapier dann nicht wirklich was erwachsen, sondern man hat festgehalten, dass keine weiteren proaktiven Tätigkeiten durchgeführt werden und konzentriert sich jetzt darauf, die ISB-Diskussionen zu verfolgen und halt auch bei sich nachzuvollziehen, um dann halt einerseits in den ASAF-Sitzungen, andererseits halt natürlich auch bei Veröffentlichung des Diskussionspapiers dann sprechfähig zu sein. Wo ich noch kurz am Rande vorbeikommen möchte, ist das IDW. Das hat sich in den Modulverlautbarungen, die es gibt, und da konkret in dem Modul IFRS 3 M2 auch mal zu Sachverhalten geäußert, die Business Combinations Under Common Control betreffen. Da war hauptsächlich die Frage, ob eine wesentliche ökonomische Änderung vorliegt bei der Transaktion, die da skizziert wurde. Das aber, wie gesagt, nur am Rande, bezieht sich halt auch explizit auf eine konkrete Fallkonstellation und halt deren Abbildung nach IFRS, also für uns nach HGB auch interessant, aber nicht zwingend jetzt zu berücksichtigen. Wir hatten das Thema in dieser Runde, zumindest dem Namen nach, also nur HGB-Fachausschuss, schon häufiger, gleichwohl das natürlich dann in einer anderen Besetzung größtenteils noch erfolgt ist. Und wir hatten das Thema auch in der Arbeitsgruppe Konsolidierung, die ja die Erstellung von DS 23 und DS 26 und 27 halt maßgeblich mit unterstützt hat, auch immer wieder mal besprochen. Die einzelnen, wie soll man sagen, Schritte der Erörterung, die haben sie ja in der Unterlage auch nochmal enthalten. Grundsätzlich wurde dem Thema damals eine hohe praktische Relevanz zugemessen. Gleichwohl dann halt auch eingeräumt, dass Regelungsbedarf besteht, aber es keine explizite gesetzliche Grundlage oder auch keine einheitliche Literaturmeinung dazu gibt. Von daher hat man sich, wie soll man sagen, hat man die Näherung, sich dem Thema zu nähern, auch als schwierig empfunden und dafür einen hohen zeitlichen Aufwand eingeräumt, weshalb das Thema aus dem DRS 23 damals ausgeklammert wurde. In der Stellungnahme zum IDRS 30, welcher dem DRS 23 voranging, hat man das Thema aber ausdrücklich benannt und hatte da halt auch den Artikel 25 aus der EU-Bilanzrichtlinie als mögliche Lösungsmöglichkeit angeführt. Thema, was wir in der Runde ja auch schon besprochen haben. Da war es dann jedoch so, dass in den Stellungnahmen zum Standardentwurf und insbesondere zu dieser Fragestellung jetzt auch keine eindeutige Meinung aus der Community an uns herangetragen wurde und auch jetzt nicht der Eindruck erwuchs, dass es unbedingt und schnellstens zu regeln ist. Und deswegen hatte man das Thema dann erstmal hinten angestellt. Jetzt ist halt ein neuer Zeithorizont dadurch erwachsen, dass es einerseits halt jetzt eine andere Besetzung des HGB-Fachausschusses gibt und andererseits natürlich dann nächstes Jahr halt auch das Diskussionspapier auf IASB-Seiten bevorsteht, sodass man jetzt vielleicht nochmal einen anderen Anstoß oder eine andere Motivation hätte, sich dem dem Thema zu nähern. Das wollte ich jetzt einfach nur noch mal als kurzen Überblick über den allgemeinen Diskussionsstand hier wiedergeben. Ich glaube, grundsätzlich sind Sie ja alle mit dem Thema hinlänglich vertraut. Die Frage ist dann natürlich, was machen wir jetzt in der Runde damit? Hatten das ja auch schon mal besprochen. Und wie gesagt, was ich auch hier nochmal wegen Teilkonzern HGB vorhin angeführt hatte, ich glaube, man müsste wahrscheinlich eine Meinung dazu finden, wie dringlich oder wie verbreitet Problematiken wirklich sind oder ob nicht für die, die es betrifft, es sogar ganz angenehm ist, dass es keine expliziten Regelungen gibt, weil das kam ja aus einigen Meinungen auch, konnte man da auch herauslesen, was natürlich insbesondere dann mal eine Änderung herbeiführen würde, wenn der Artikel 25 beispielsweise wirklich in nationales Recht übernommen werden würde. Aber das ist ja, wie soll man sagen, zumindest noch nicht definitiv abzusehen, sodass das jetzt mal so der allgemeine Sachstand der Erörterung ist. Ich weiß nicht, Herr Barkow, wollen Sie irgendwie die Richtung auch nochmal irgendwie ein bisschen konkretisieren? Oder?
Also ich denke, Sie haben das eigentlich ganz gut beschrieben. Ich glaube, wir haben ja schon Schwierigkeiten genug festzustellen, wie viele HGB-bilanzierende Konzerne es eigentlich gibt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Schwierigkeiten wir bekommen, zu eruieren, wie viele Teilkonzerne es dann wirklich gibt. Mein Gefühl gleichwohl ist, und das kommt sich sicherlich ein bisschen geprägt durch die IFRS-Welt und durch die Verlautbarung, die das EDB dazu hat, dazu, dass es eine Tendenz gibt für die Buchwertfortführung und nicht für die Aufdeckung der stillen Reserven. Da sind zwei Fragen, die vielleicht nicht ganz uninteressant sind. Zum einen die Wechselwirkung, die wir mit dem Steuerrecht haben. Wann im Grunde genommen bei konzerninternen Verschmelzungsvorgängen in irgendeiner Form hier eine Besteuerung einsetzt und wann nicht und wie sich womöglich die Wechselwirkung dann in der Bilanzierung ergibt. Das ist durchaus, glaube ich, eine spannende Fragestellung. Die andere Fragestellung ist die, dass die jetzt eine wirklich formaljuristische ist. Wenn der deutsche Gesetzgeber einen Artikel nicht umsetzt, und zwar weil er ein Mitgliedstaatenwahlrecht besteht, der überschrieben ist mit Unternehmenszusammenschlüsse innerhalb einer Gruppe und der auch noch startet mit, die Mitgliedstaaten können gestatten oder vorschreiben und die deutsche Regierung sagt, das setzen wir jetzt nicht um, dann kann ich entweder sagen, es gibt an dieser Stelle eine Regelungslücke, oder ich kann sagen, der Sachverhalt ist abschließend beschrieben, weil es Regelungen gibt, wie Unternehmenszusammenschlüsse abzubilden sind. Ja, und in 301 wird halt nicht in irgendeiner Form rekurriert darauf, ob das jetzt Unternehmenszusammenschlüsse unter fremden Dritten oder innerhalb der Family sind. So, wenn ich aber so weit bin, dann komme ich natürlich auf ganz gefährliches Eis, weil nach der Erwerbsmethode natürlich sämtliche Unternehmenszusammenschlüsse dann abzubilden wären. Dann gibt es keine Buchwertfortführung, denn im Zuge der letzten Überarbeitung hat man auf europäischer Ebene die Interessenzusammenführungsmethode, die damals im Artikel 19 kodifiziert war, ja gestrichen. Ja, das heißt, wenn ich also diese Situation sehe, und das ist, wie gesagt, momentan nur eine Vermutung, dass es eine nicht näher spezifizierte Anzahl von Teilkonzernen gibt, bei denen nach meiner Erwartung eine Buchwertfortführung vorgenommen wird, stellt sich relativ schnell die Frage, ist das eigentlich gesetzeskonform oder ist das nicht gesetzeskonform? Und wenn ich diese Frage sehe, dann möchte ich natürlich gerne die Diskussion im Grunde genommen so schnell wie möglich wieder beenden. Und da sehe ich nicht, wie man das beenden kann, ohne dass tatsächlich eine Gesetzesänderung erfolgt. Die Bundesregierung hat in ersten Diskussionen, die wir geführt haben, zumindest mal zu erkennen gegeben, dass das jetzt kein Showstopper für sie ist. Ich denke, Sie haben relativ klar gesagt, es wäre wahrscheinlich sinnvoller, dass wenn wir uns tatsächlich dazu entschlossen, dieses Thema aufzugreifen, es sinnvoll wäre, wenn es einen Anker gibt. Und der Anker wäre dann offensichtlich eben jener Artikel 25, den man dann halt umsetzen müsste. Die Frage, die dann aber relativ schnell hochkam, war, wie machen wir das denn dann? Denn dieses Können gestatten oder Vorschreiben, das ist ja praktisch wiederum eine 0-1-Regelung. Ja, das heißt also, sobald ein Unternehmenszusammenschluss innerhalb einer Gruppe drin ist, schreiben wir vor oder gestatten, dass wie folgt zu verfahren ist. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz sinnvoll, sich in Erinnerung zu rufen, welche Diskussionen wir im Augenblick international führen, weil wir nämlich da gerade feststellen, also alle über einen Kamm zu scheren, macht wahrscheinlich relativ wenig Sinn. Ja, wenn ich wirklich zwei Unternehmen habe, die unter hundertprozentiger Kontrolle sind, dann kann man sich wirklich die Frage stellen, wie sinnvoll das eigentlich ist, hier stille Reserven aufzudecken. Sobald ich aber in irgendeiner Form einen fremden Dritten da drin habe, dann sieht die Chose halt schon ganz anders aus. Und wenn ich dann noch zu der Frage komme, da ist ein IPO vorbereitet worden, dann stellt sich die Frage vielleicht wieder ganz anders. Denn zukünftige Kapitalgeber mit Daten zu beglücken, die vor 50 Jahren vielleicht mal irgendwo galten, hat auch so einen gewissen Charme. Soll heißen, man müsste dann wahrscheinlich dazu kommen, dass man Kriterien formuliert, ab wann die eine Methode vielleicht eher zuträglicher ist und ab wann eben die andere zuträglich ist. Da könnte der Gesetzgeber natürlich sagen, das ist in der Regel ein Bundesgesetz, Klammer auf, ein DRS-Standard. Das hat man bis jetzt natürlich so expressiv verbis nie reingeschrieben, aber die Frage stellt sich dann eben auch. Und ich glaube, wenn wir uns dazu entschlossen, dass wir gerne etwas dazu machen wollen, dann müssten wir halt überlegen, inwieweit wir hier tatsächlich erst eine Klarstellung durch den Gesetzgeber benötigen, damit wir auch wissen, was genau der Auftrag eigentlich sein soll. Und wir müssten halt auch überlegen, inwieweit diese Diskussion, die ja, sag ich mal, rein von der inhaltlichen Thematik nicht so fürchterlich anders ist als international, also zumindest sehe ich es nicht, müsste dann wieder ein Argument von vorhin wahrscheinlich mit unterschiedlichen Informationsadressaten kommen. Das wäre das Einzige, was ja rechtfertigen würde, dass man hier zu einem anderen Ergebnis kommt, inwieweit wir uns komplett davon abkoppeln können. Und das ist, glaube ich, dann die Frage, die wir uns stellen müssen. Deswegen vielleicht mal tatsächlich an Sie zurückgespiegelt die Frage, inwieweit diese konzerninternen Umstrukturierungen, die Teilkonzernthematik tatsächlich unter HGB ein Thema ist. Ist das bei Ihnen bekannt, dass das vorkommt, dass das häufiger vorkommt, dass das vielleicht ein Nebenthema ist oder wie auch immer?
Also ich würde schon sagen, dass das häufiger vorkommt. Ne? Was mir ein bisschen jetzt fehlt ist, oder was mich ein bisschen stört, ist diese Verengung auf diese Teilkonzernbetrachtung. Es gibt noch genügend andere Praxisfälle, und die hatten wir in der Vergangenheit sehr häufig, ja, wo es eben nicht so nur teilkonzernbezogen ist, ja, sondern gerade vor dem Hintergrund, der jetzt auch in der Phase, wo sich das Erbschaftssteuerrecht geändert hat, ja, haben viele Unternehmenseigner halt andere Konstruktionen gewählt. Ja? Zum Beispiel, indem sie halt über die bisherige Muttergesellschaft eine weitere geschaltet haben, ne, und ihre Anteile dort eingebracht haben. Dass einfach nur eine Gesellschaft sozusagen dazwischen geschaltet wurde. Ja? Und das ist ja genau der gleiche Fall. Dann ist auf einmal eine neue Mutter, eine GmbH entstanden, ne, die halt dann letztendlich die Anteile der bisherigen Mutter hält. Ja? Und auch dafür gibt es ja keine Regelung. Das ist aus meiner Sicht genauso, wenn das ein 100% Eigentümer ist, ne, gemeinsame Kontrolle. Ja. Insofern gibt es nicht nur jetzt in dieser Teilkonzernbetrachtung aus Umstrukturierung, sondern eben auch in anderen Konstellationen solche Fälle, die halt momentan mit dem 301 etwas schwierig zu handhaben sind. Ne. Dazu hat sich die Literatur ja schon geäußert. Ne. Und ich meine, was machen wir immer? Ne? Praktisch gibt es halt dann praktische Fälle, die dann irgendwie über einen Aufsatz halt gelöst werden. Ne? Also zurück, also ja, die gibt es, die Fälle, ne, in der Umstrukturierung. Ich glaube, es gibt noch mehr.
Die Fälle, sag ich mal, die Sie aus der Praxis kennen, sind... Gibt es dort eine vorherrschende Bilanzierungsweise oder ist das wirklich pfadabhängig? Aber gut, dann könnte ich die Frage anders stellen. Gibt es welche, bei denen Sie auch sagen würden, da sehen wir eine Buchwertfortführung? Denn das wäre ja wahrscheinlich das, was im Augenblick am ehesten im Feuer steht, zumindest mal nach der Sichtweise, wie die Regierung es
so ja, also jetzt, wenn ich mal auf mein Beispiel außerhalb des Konzerns zurückgehe, ja, natürlich wird das Buchwert abgebildet, weil sie keinem Eigentümer erklären können, warum der jetzt in der Transaktion einfach einen Unternehmenswert fingieren soll und stille Reserven aufdecken.
Ja. Jetzt nicht nur in diesen Konstellationen. Also Buchwertfortführung ist schon ein sehr dominantes System, um auch viele andere Themen dann zu vermeiden. Was sind die schönen Reserven etc. pp. Das ist halt auch praktisch.
Also ich habe es jetzt nicht vor mir, aber § 24 des Umwandlungsgesetzes ist ja meines Erachtens nach genau dieser Verschmelzungsfall, den Sie beschreiben. Von daher, das ist ja geregelt. Aber wenn man sagt, mich persönlich wundert es halt auch, dass einerseits halt immer so ein bisschen die hohe Relevanz des Themas angeprangert wird, andererseits irgendwie auch so Angst besteht, sich dann die Finger zu verbrennen. Deswegen bin ich auch noch irgendwie nicht ganz schlüssig, wie mit dem Thema sinnvollerweise zu verfahren wäre. Außer, dass man, glaube ich, die derzeit noch auf sehr unsicheren Beinen steht, weil sich international viel dazu bewegt und auch national ja noch Bewegung möglich wäre, sagen wir es mal so. Und das zumindest vielleicht was angeraten wäre, ist, dass man zumindest mal das Diskussionspapier einerseits abwartet, das mal betrachtet, welche Fallkonstellationen da so aufgeführt werden und ob man die in der HGB-Welt auch nachvollziehen kann. Und zum anderen natürlich dann nochmal die Frage begleitet oder vorantreibt, wie mit dem Artikel 25 aus der Bilanzrichtlinie im Endeffekt vielleicht doch umgegangen werden könnte.
Kopfnicken fest. Für die Verfechter nonverbaler Kommunikation. Gut, dann beschließe ich hiermit die 42. Sitzung, wünsche allen ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns physisch im Juni wieder und zwischendurch werden wir mit ziemlicher Sicherheit eine Telefonkonferenz haben. Vielen Dank.